Geschwister, die Zusammenhänge. Ah, ich muss doch die haben. Bevor wir das Planschema anschauen, von dem ich hoffe, dass die gewaltigen Gottesordnungen uns dann besser im Gedächtnis bleiben können, wenn wir nebst dem Hören dieser Gottesordnungen das auch optisch geschaut haben. Ich selber als Architekt bin da sehr optisch eingestellt, was ich gesehen habe in den Ordnungen, das bleibt mir sitzen. Was ich nur gehört habe, da ist manchmal ein großes Durcheinander vorhanden. Als ich jung war im Glauben, hatte ich ein gewaltiges Durcheinander in Bezug auf die vielen biblischen Namen. Abraham, Isaac, Noah, Henoch und David und Daniel und so weiter. Da hatte ich keine Ahnung, wann hat der gelebt, wie stehen die in Beziehung zueinander. Also ein Tohuwabohu. So. Dann habe ich schon, ich war vielleicht 3-4 Jahre gläubig, begann ich Chronika und so weiter, alles aufzuschreiben nacheinander. Der zeugte den und den und den und der heiratete die und die und die und die bekamen die und die Kinder und so weiter und so weiter. Und das gab einen riesen Plan, die ganze biblische Chronologie, ein großer Durcheinander. Ja. Dann begann ich zu ordnen, erstens die Geschlechter und dann wollte ich noch etwas wissen. Wann leben die? Und dann habe ich noch Horizontallinien gezogen, je 100 Jahre. Von Adam 4000 vor Christus bis Jesus Christus 4000 Jahre lang. Also. Und dann habe ich die Namen immer auf die Linie gesetzt, in dem Jahrtausend, wo sie lebten. Oder Jahrhundert, nicht Tausend. Jahrhundert, wo sie lebten. Und jetzt sehe ich den ganzen Stammbaum Jesu Christi nicht nur nach Lukas und Abraham, sondern vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22 sehe ich jetzt alles vor mir. Ich weiß, der Josef sitzt da und der Abraham hier und der David da und der Henoch da und so weiter. Und ich weiß, wo die Propheten hingehören und von wem sie abstammen und so weiter, nur weil ich das optisch für mich geordnet habe.
So. Jawohl. Du solltest ja im Mikrofon sprechen, das Große ist, glaube ich.
Du besser?
Ja.
Oh, fein, danke dir. So. Also, ist gut, das, was ich bis jetzt gesprochen habe, ist gar nicht wichtig. Ne? Ismael und Israel. Zwei Namen, die so schon als solche miteinander verwechselt werden könnten. Ismael und Israel. So ist es auch mit der göttlichen Bedeutung und Darstellung dieser beiden Typen, dieser beiden Völkerschaften. Da haben wir vor uns, ich nenne die Bibelstellen und kurz den Inhalt, bevor wir das Planschema anschauen. Eben haben wir gehört, dass der Engel des Herrn der ägyptischen Magd Saras den Namen des Sohnes, den sie gebären wird, bekannt gegeben hat. Ismael soll er heißen. Abram hieß er noch. Vater der Höhe. Solange er Abram hieß, war dieser Gottesmann ein unbeschnittener Heide, Nationenmann, Abram. ist gut, wenn wir das zur Kenntnis nehmen. Abraham wurde erzogen von seinen Vätern, die anderen Göttern dienten, also als Götzendiener. Abraham. Abraham lebte rund 2000 Jahre nach dem Fall Adams, des ersten Menschen. Er lebte auch 2000 Jahre, bevor Jesus Christus erschien in Niedrigkeit. Die damaligen Jahrhunderte oder Jahrzehnte in den Tagen Abrahams, dessen Name dann eines Tages abgeändert wurde in Abraham, bei welchem Anlass Gott das Gesetz der Beschneidung am Fleisch auf Abraham legen ließ, und von Stund an wurde Abraham als Beschnittener jetzt Abraham genannt, und ebenfalls seine Frau hieß zuerst Sarai oder Sarah und nachher Sarai. Wenn Gott Namensänderungen vornimmt, dann bedeutet das wesenhafte Charakteränderungen oder Darstellungsmodellvorführungen ganz anderer Art. Wir haben gehört, Abraham war 86 Jahre alt. Seine Frau Sarah entsprechend jünger, rund 10 Jahre. Zum großen Leidwesen dieses Abraham war seine wunderbare Frau Sarah unfruchtbar, konnte keine Kinder gebären. Besonders aber, was dem Abraham besonders wichtig war, was er sehr gewünscht hat, einen Sohn als Erben. War Abraham reich oder war er arm? Weder noch, er war sehr reich. Wenn wir bedenken, dass er über 200 hausgeborene Knechte hatte, was setzt das für Kamel und Kleinvieh und Viehherden voraus? Nur hausgeborene, über 200, die gekauften und irgendwie eingestellten sind gar nicht gezählt. Dann war er reich an Gold und Silber und Edelgestein. Es gab nichts, woran Abraham nicht reich war. Sehr reich. Begreifen wir den Mann, dass er einen würdigen Erben gerne gesehen hätte, aus dem Schoße seiner prächtigen Frau. Sarah wird direkt Herrin genannt. Aber sie spricht diese Herrin, spricht ihren Mann Abraham an als ihren Herrn, ehrte sie ihn. Jahrzehnte dieser Ehe vergehen und nie kommt ein männlicher, ein Kind, also besonders kein Erbe, kein eigener Sohn, aus dem Schoße seiner Frau. Wenn diese Frau, Sarah, innerlich so weit kam, wir dürfen nicht nur annehmen, sondern wissen, sich durchgekämpft hat zum Entschluss, da gibt es jetzt in unserem hohen Alter keinen anderen Weg mehr, dass mein Mann einen männlichen Erben bekommt, als dass ich eine meiner Mägde in seinen Schoß lege. Und dann sagt sie ungefähr so, dass dann ein Sohn von dieser Magd, der ägyptischen Magd, geboren, von Abraham gezeugt, auf ihre Knie gezeugt wird, geboren wird, dass sie sich aus ihrer Macht erbaut. Das waren damals irgendwie solche verworrene Ehegesetze. Also noch einmal, wenn sich diese wunderbare Frau zu diesem Entschluss durchgerungen hat, dass sie das direkt tut und ihrem Mann zur Verfügung stellt. Braucht das etwas bei einer Frau? Das heißt, jahrzehntelang hat sie erlebt, dass ihr wunderbarer Mann einfach über diesen Schmerz nicht hinwegkam. Und aus göttlich wohlgefälliger Unterwürfigkeit hat sie sich zu diesem Entschluss durchgerungen und ihn vollziehen lassen. Also, der Name des geborenen Knaben durch die ägyptische Magd, Hagar Ismael. Er wächst prächtig heran, nein, sie ist schon schwanger, oder erstes Mal schwanger. Und was geschieht? Jetzt verachtet die ägyptische Magd ihre Herrin Sarah und lässt sie das deutlich spüren. Sie stellt ihren Mann Abraham zur Rede und sagt, ja, ist das recht? Nein. Er sagt, bitte, verfüge über deine Magd Hagar nach deinem Belieben. Und was sagt sie? Sie stößt ihre Magd aus. Ja. Und jetzt haben wir die Stelle gelesen, jetzt ist sie irgendwo in der Wüste, kommt der Engel des Herrn, begegnet ihr und sagt, Hagar, wie kommst du hier? Was hast du hier verloren? Geh sofort zurück zu deiner Herrin, Sarah, und unterwerfe dich ihr. Völlig. Und so ging sie zurück. Ismael wurde geboren. Was geschieht jetzt? Der Knabe wuchs heran. Und als er 13 Jahre alt war, der Ismael, da wurde jetzt der Sohn der Verheißung, Isaak, aus dem Schoße der Sarah geboren. Nachdem Gott an beiden, an Abraham, dem 99-Jährigen, und seiner Frau Sarah, der 90-Jährigen, das Wunder getan, bewirkt hat, dass beide, Abraham der Zeugung und Sarah der Empfängnis und der Geburt nach, wieder belebt worden sind. Dieser verheißene Same, Isaak, Sohn der Verheißung, Isaak heißt auf Deutsch Lachen. Da steht in der Person des Isaak das ganze Lachen der Verheißung vor uns. Das heißt, überall, was wir heute früh gehört haben, das dem Gesetz Unmögliche, bringen die Verheißungen Gottes lachend in herrliche Möglichkeit hinüber. Wir alle wissen schon von der Sonntagsschule her, als die Sarah hinter dem Zelteingang gelauscht hat, was die drei Männer mit ihrem Mann Abraham da zu besprechen hatten. Und sie hörte, übers Jahr, zu der bestimmten Zeit kommen wir wieder und dein Weib Sarah wird einen Sohn herzen. Was hat da die Sarah gemacht? Was hat sie? Aber die Sarah hat doch gesagt, Als der Engel ihr sagte, Sarah, warum hast du gelacht? Hat sie was gesagt? Ich habe gar nicht gelacht. Ja, wagte die Sarah jetzt, den Engel des Herrn anzulügen? Nein. Noch einmal nein. Denn die Schrift sagt, als Sarah diese Worte hörte, da lachte sie in ihrem Innern, in ihren Eingeweiden. In welcher Weise? Was sagt das Neue Testament? Sarah ist genau in diesem Punkt eine der Glaubensheldinnen in Hebräer 11. Durch Glauben empfing selbst Sarah über das Alter hinaus Kraft zum Empfang eines Samens und zur Geburt. Durch Glauben. Aha. Wie hat sie gelacht, die Sarah etwa? Dummes Zeug. Das legen wir, schieben wir ihr unter. Nein. Sie lachte in ihrem Innern, ihren Eingeweiden. Darf man sagen, in ihren Geburtsorganen.
Arthur, könntest du etwas zurücktreten, dass das Mikrofon nicht unter deiner Schulter ist?
Deshalb einige meiner Worte untergegangen. Gut. Also werde mir Mühe geben. Sarah lachte in ihrem Innern in der Weise, ja, das wäre ja wunderbar. Großartig. Unmöglich, herrlich. Und in den Augenblicken, da sie im Innern gelacht hat, hat der Herr ihre Eingeweide belebt. Erneuert. Aber was ist schon vorher geschehen? Das haben wir in der Sonntagsschule kaum gehört oder zur Kenntnis genommen. Als Gott dem Abram die Verheißung gab, zum ersten Mal, nicht der Eliezer, dein Chefknecht, wird dich beerben, sondern der, der aus deinen Lenden kommen wird. Da fiel Abraham vor dem Herrn auf die Erde, bis Angesicht auf die Erde, und lachte. Wer hat also zuerst gelacht? Der Glaubensvater Abraham. Wie hat der gelacht? Hat der etwa lächerlich gelacht? Aha. Das Unmögliche sofort geglaubt, und zwar, da lachte er, wunderbar, gewaltig. Und da wurden seine Zeugungsorgane durch dieses Lachen Gottes, der Weisung, belebt. Bitte. So stehen die Dinge. Also dieser Sohn kann nur, wie heißen, lachen. Klar, kann nur lachen halt. Jetzt ist Ismael 13 Jahre alt, Isaac wird geboren, Isaac wächst, Ismael auch, und ständig belästigt der Ismael den Isaac. Ständig. Und jetzt kommt definitiv, treibe die Magd und ihren Sohn aus. Er soll nicht erben mit dem Sohn der Verheißung. Das war in den Augen Abrahams bitter. Ganz missliebig für ihn. Er meldet sich beim Herrn mit dem Anliegen. Was sagt ihm der Herr? Höre auf ihre Stimme. Warum? Ich fahre jetzt weiter und ich hoffe, ihr versteht mich. Abraham, höre auf ihre Stimme. Denn du hast ja damals auch auf ihre Stimme gehört, als sie dir empfohlen hat, zu ihrer ägyptischen Magd einzugehen. Hat er auch auf ihre Stimme gehört? Ist Gott konsequent? Genau. Jetzt sagt er auch, bitte, du hast ja damals auf ihre Stimme gehört und jetzt ist der Ismael da, nicht? Jetzt bitte höre auch jetzt auf ihre Stimme. Und so geschah es. Und dann wissen wir, dann ist sie in der Wüste verzweifelt und kommt einem hört ein Rauschen, sieht eine Quelle, tränkt den Knaben und Gott überwacht sie, die beiden, und sind gerettet. Und bei all dem Geschehen spricht jetzt Abraham, nachdem der Isaak da war, Abraham, der Beschnittene, betet zu Gott: Ach, dass auch Ismael vor dir leben möchte. Hat Gott sein Gebet erhört? Ja. Antwortet Gott: Auch um diese Bitte habe ich dich erhört. Jetzt Achtung. Auch ihn, den Ismael, werde ich und seine Nachkommen, seinen Samen reichlich segnen. Auch aus seinen Ländern werden 12 Fürsten kommen. Gleich wie aus welchen Ländern? Jakobs. 12 Fürsten. Ich habe am Anfang gesagt, so wie die Namen Ismael, Israel zum Verwechseln sind, so sind die göttlichen Bestimmungen und Verheißungen zum Verwechseln vorhanden. Ist es gut, wenn wir heutzutage das zur Kenntnis nehmen? Warum? Weil die Nachkommen Ismaels heute die Gesamtheit der Araber sind. Das ist das klare biblische Zeugnis. Die Nachkommen Ismaels ist die Welt der Araber, aus welchen der Prophet Mohammed gekommen ist, rund 500-600 Jahre nach Jesus Christus. Mohammed, ein Sohn Ismael, ein Araber. Und die gewaltigen Massen von Menschen und Völkern, die heute dem Islam, also der Lehre des Mohammed, unterstellt sind, sich unterstellt haben, sind großenteils, nicht auf die ganze östliche Welt, Halbkugel verteilt, gewaltige Massen, die meistens aber nicht Söhne Ismaels sind. Söhne Ismaels sind nur die Araber, die in der Hauptsache in der riesigen Wüste Arabien wohnen. Araber. Und so wie heutzutage auf dem ganzen Erdenrund es viele Christen gibt, obwohl sie weder Juden noch Israeliten sind. Jesus war ein Jude, im Fleische nach. Und so, ich bin ein Schweizer, aber ein Schaffhauser. Das heißt, alle anderen Kantone sind auch Schweizer, nicht? Aber keine Schaffhauser. Die Großmassen der Mohammedaner, also dem Mohammed gehörenden Gläubigen, sind keine Söhne Ismaels, keine Araber. Aber das tragende Element des Islam sind die Söhne Ismaels, die Araber. Klarstellung. Dieses Wort: treibe den Sohn und ihre Magd aus, greift Paulus heraus im Galaterbrief. Ich darf hier nicht stehen bleiben, indem ich die gewaltigen, erschütternden Zeugnisse des Paulus etwa noch erklären möchte, sondern ganz kurz. Paulus erklärt: Der Familienvorgang in Bezug auf Abram, Hagar und Ismael, an dem Gott kein Wohlgefallen hat, aber genehmigt hat. Ist das göttliche Modell, jetzt erschreckt bitte nicht, für den Vorgang am Sinai, die Gesetzgebung am Sinai entspricht dem Vorgang Abraham, Hagar, Ismael. Und wie dort der Sohn der Magd Knechtschaft darstellt, so ist der Vorgang am Sinai, die Gesetzgebung am Sinai, ein Vorgang, der zur Knechtschaft gewährt. Ist das ein Wort des Apostels Paulus? Begreifen wir, dass ein solcher von gesetzestreuen Juden nicht mehr würdig erscheint, überhaupt noch leben zu dürfen?
Bitte Kassette wenden.
Und sagt im Galaterbrief, wie damals der nach dem Fleisch geborene Ismael, den nach der Verheißung, dem Geist geborenen Isaak, verfolgte, also auch heute, sagt der Paulus, für die Zustände vor 2000 Jahren. Aber wer waren vor 2000 Jahren die Söhne der Magd? Die in Jerusalem, das drunten ist, das ist die Hagar, von Gott aus gesehen. Und wir, unsere Mutter, durch die Sarah dargestellt, ist das Jerusalem, das droben ist, der Mutterschoß Gottes, aus dem wir geboren sind, wie der Sohn Gottes. Oh, 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 oh. So, merken wir, um was für gewaltige, gewaltige, übergewaltige Gottesordnungen es hier geht. Erschütternde Dinge. Ja, und heute? Was würde Paulus heute sagen? So wie damals der nach dem Fleisch geborene Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den Sohn der Verheißung verfolgte. Bitte, stimmt's? Also auch heute verfolgen die Söhne der Verheißung, die Söhne Israels, die Araber oder die Araber die Söhne Israels? Ist der Fall klar? Das befindet sich jetzt beides auf irdischer Ebene. Während Paulus im Galaterbrief in Bezug auf unsere Stellung in Christo Jesu und die Söhne Israels unter Gesetz in Jerusalem von damals geistlicherweise verglich. So. Und jetzt dürfen wir, nur oben, den gelben Knopf, jawohl, eingestellt, was ich sehe. Seht ihr auch noch etwas ganz hinten?
Ja, ja.
Gut. Wir beginnen mit Gott, dem Planer von allem, und seinem Sohn, Jesus Christus, durch den er alles geschaffen hat, alles zur Ausführung hat bringen lassen. Außerhalb der Schöpfung, Gott der Vater und der Sohn im Heiligen Geiste verbunden. Nur die beiden besitzen unauflösliches Leben, ohne Anfang und ohne Ende. Und nach ihrem Ratschluss nun eine Schöpfung ins Dasein gerufen. Eine Schöpfung, die Gott durch Jesus Christus beginnen lässt, unter der Bezeichnung Grundlegung des Weltalls, Grundlegung des Kosmos. Genau das ist zu verstehen, was wir Architekten unter Grundlegung eines Neubaus verstehen. Wer noch, wie ich, einmal belehrt worden ist, unter Katabole Kosmu, Grundlegung des Kosmos, sei zu verstehen schon eine erste Katastrophe einer ersten Schöpfung. Dem darf ich sagen, dass Gott mich so geführt hat, zur Kenntnis gebracht hat und dann zum Erkennen gegeben hat, dass Grundlegung nicht eine Katastrophe ist, sondern die erste Handlung, die vorgenommen wird, bevor etwas Neues gebaut wird. Ist das bei uns Architekten so? Ja. Wenn wir den Grund legen für einen Neubau, dann werfen wir, dann kommt zuerst die Baugrube, wird ausgegraben. Und dann bei gutem Baugrund die Fundamente gezogen. Und dann werfen wir den Beton hinab in die Baugrube, in die Fundamente. Ist das dann auch ein Herabwurf? Ist das aber eine Katastrophe? Ja, für die Zementteile ist das kein angenehmes Ding. Aber Grundlegung hat es immer zu tun, das griechische Wort bedeutet auch, sorgfältig etwas niederlegen. Einen Grund legen, der wird sorgfältig gelegt. Und das wunderbarste Zeugnis ist nun ausgerechnet in unserem Zusammenhang, bezeichnet der Heilige Geist den intimsten Vorgang zwischen dem belebten Abraham und der belebten Sarah. Zur Zeugung und zum Empfang des Samens und zur Geburt befähigt. Bezeichnet das griechische Neue Testament den Vorgang durch Glauben empfing Sarah die Kraft zur Katabole eines Samens. War das eine Katastrophe, als sie den Samen empfangen konnte und dann gebären konnte? War das eine Katastrophe? Genau das Gegenteil. Das war die Grundlegung für Israel. Ist das etwas? Ja. Und die Grundlegung für eines Gottesdarstellers als Vater aller Gläubigen, von jeder Sorte. Halleluja. Du kommst viel zu spät. Also, Grundlegung der Welt. Das erste Geschöpf, das Gott geschaffen hat, das Herrlichste der ganzen Schöpfung, wird in Hesekiel 28 beschrieben. Der König von Tyrus ist nur ein Modell, das Gott vor unsere Augen führt. Der Geist Gottes beschreibt aber nicht das Modell, sondern das Wesen, für das der König von Tyrus nur Modell ist. Ich habe für einen Auftraggeber ein Modell gemacht aus Pappdeckeln für seine Villa, weil er meine Pläne nicht verstanden hat. Jetzt steht das Modell auf dem Tisch, er sitzt mir gegenüber. Hat er Freude an dem Modell? Sagt ihm das Modell etwas? Von etwas, was er noch nicht sieht, sein Haus, aber hat er Interesse, wie das mal aussehen wird. Aha. Und ist für ihn zukünftig. Gibt es für uns Gläubige auch Dinge göttlicher Prägung, die wir noch nicht sehen, die wir nicht sehen und für uns zukünftig sind? Darf dann unser Gott als der große Architekt auch uns Modelle vor die Augen vorführen? Nicht? Jetzt sage ich dem Herrn Müller, ja, meinem Auftraggeber, Herr Müller, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus, Ihre Villa. Stimmt's? Nee, das ist nur Pappdeckel. Aber hat er mich verstanden? Jawohl. Das ist das Hauptgebäude, Nebengebäude, Garage, Gemüsegarten, Blumengarten, Eingangstor, wunderbare Schmiedearbeit, Hauseingangstür, prächtiges Eichenholz, nicht? Alles Pappdeckel. Nicht? Aber haben wir uns verstanden? Das, was der Geist Gottes vom König von Tyrus, wie er den beschreibt, ist unmöglich auf einen Menschen. Dann sagen die Bibelkritiker, da haben wir ja diese übertreibenden Formen da der Alten, ne? Dummes Zeug. Aha, nein, nein. So. Du bist der Reshit der Wege Gottes. Das heißt, der Anfang der Wege Gottes, Mehrzahl. In der Schöpfung. Wer ist der Weg Gottes? Einzahl? Ich bin der Weg. Und er, der Zweite, der Erstling in der Schöpfung Gottes, war der Reshit, nicht? Reshit, Bara. Im Anfang schuf Gott, Reshit, Anfang.
Und er ist der Reshit, der Wege Gottes. Jetzt kommen die vielen Wege der ganzen Schöpfung, die Gott mit ihnen geht. Also, er wird genannt, ich habe dich all an den Tag, da du geschaffen wurdest, König von Tyrus wurde doch gar nicht geschaffen, von Weibe geboren wie andere, an den Tag, da du geschaffen wurdest, eingesetzt als Schirmen der Gesalter Cherub. Wo sind Cherubim aufgestellt von Gott? Außerhalb des Lagers? Nein. Im Lager? Nein. Im Vorhof? Nein. Im Heiligtum? Nein. Nur im Allerheiligsten. Und erst als dein Herz sich überhob um deiner Schönheit und Weisheit willen, sündigtest du und kamst zu Fall, und ich habe dich aus deinen Heiligtümern hinausgestoßen. Bitte. Genügt. Unter diesem schirmenden Cherub. Und bitte. Als schirmenden, gesalbten Cherub hat Gott diesen Gott und Fürsten dieses Zeitalters, so nennt ihn Gott, Satan. Er ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Hat Gott ihn vor seinem Fall eingesetzt als Verwalter über die gesamte Schöpfung Gottes? Steht alles geschrieben. Versuchung Jesu durch Satan, den Teufel. Und er führte ihn hinweg auf einen sehr hohen Berg, nicht auf dieser Erde. Und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sprach, das alles ist mir übergeben und ich vergebe es weiter an, wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten und ich habe dir das alles übergeben. Hat Jesus da widersprochen?
Nein.
Nein. Nur wiederum steht geschrieben, du sollst nur Gott, deinen Herrn, anbeten und sonst niemand. Stillschweigend bestätigt, was geschrieben steht. Nun ist dieser schirmende Cherub zum Satan geworden. Noch schnell eine weitere Erklärung. Wenn wir lesen, Satan sei ein Lügner und Menschenmörder von Anfang an, dann ist die Frage, ja, dürfen wir dieses Wort von Anfang an auf den Zeitpunkt seiner Schöpfung, als Gott ihn geschaffen hat, beziehen? Nein, warum nicht? Ich habe mir die Mühe genommen, im Neuen Testament sämtliche griechischen Stellen nachzuschlagen, wo der Ausdruck von Anfang an vorkommt. Zu den Jüngern sagt er, ihr, die ihr von Anfang an mit mir gewandelt seid, von welchem Anfang an, dass sie geboren worden sind? Nein, von welchem Anfang? Vor ein paar Jahren, als er sie gerufen hat. Ne? Und so haben wir eine ganze Reihe Stellen im Neuen Testament, von Anfang an, nur von einem Zwischenzeitpunkt, und zwar eigentlich schon ganz kurz an. Von an dem Anfang an, wo das Neue geschehen ist. Ne? Also nicht vom Uranfang. Also bitte, nur damit wir merken, was ich bezeugen darf, ist nicht irgendwie meine Meinung, sondern ist überwältigenderweise Wort Gottes. So. Hier steht das Wort Götter. Gott ehrt heute noch seinen Widersacher, zum Widersacher gewordenen Satan, den Teufel, ehrt unser Gott ihn noch mit seinem eigenen Gottesnamen. Theos heißt im Griechischen Gott. Unser Gott, Theos. Und Gott sagt, er ist der Fürst und der Kyrios und der Achon und der Theos dieses Zeitalters. Also wenn Gott ihn heute in seinem maximal tief gefallenen Widerspruchszustand immer noch mit dem Ehrentitel Gott ehrt. Bitte, wie viel mehr damals, als er ihn geschaffen hat? Was war er da? Bitte schön. Und wenn er dieses Wesen mit seinem eigenen Gottesnamen oder Titel ehrt, Gott, wenn unser Gott sich erlaubt hat, eines Tages eine Anzahl oder eine gewisse Masse von himmlischen Majestäten, Fürstentümern und Gewalten, Kosmokratoren, ihnen zu erklären, ich erkläre euch alle zu Göttern und zu Söhnen des Höchsten, euch alle. Wo steht so geschrieben? Psalm 82. Im Psalm 82 ist allerdings der Fall schon so, dass diese von Gott zu Göttern erhobenen himmlischen Majestäten nicht im Sinne dessen gehandelt haben als Gott, jeder Einzelne, wie der einzig wahrhaftige Gott es wohlgefällig gewesen wäre. Sie sind bereits jetzt dem Gericht Gottes verfallen, sie alle. Mit einer Ausnahme unter ihnen, Michael. Michael ist der einzige Engelfürst, der Gott gegenüber treu geblieben ist. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Götter. Wir Christen sind in der Hinsicht auch zum Verwechseln mit den Mohammedanern, indem wir ganz klar bezeugen und wissen, es gibt keine Götter. So sind wir Christen doch erzogen worden, ne? Und sind total falsch belehrt worden. Katastrophal falsch. Warum? Paulus schreibt in 1. Korinther 8, glaube ich, da es allerdings viele Götter, Theoi, Mehrzahl von Gott, und viele Kyrioi gibt, Paulus, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, Götter, solche, die Gott Götter genannt hat, Paulus, da es viele solche gibt, kommt die Lösung für uns. So haben doch wir es nur noch zu tun mit dem einen Gott, dem Vater, aus welchem alle Dinge sind. Und nur mit einem Kyrios, dem Sohne, durch welchen alle Dinge sind. Was heißt das? Wir alle waren auch unter die Herrschaft dieser Götter, die die Nationen und die Menschen beherrschten, bis heute noch unterstellt. Und die Gnade Gottes aufgrund von Golgatha hat uns herausgerissen aus dieser jetzt noch gültigen Gottesordnung, dass diese Götter herrschen über die Nationen und die Menschen. Haben wir dann eine Antwort, warum es auf unserer Erde so aussieht? Dass die 70 Nationen, die heute auf der Erde sind, nach Gottes Ordnung, 1. Mose 10, entsprechend hat Gott 70 Engelfürsten bestellt, je einer über die 70 Ordnen als Gott herrschend über die Nation. Katastrophe besteht darin, dass jeder dieser Engelfürsten, Ausnahme Michael, das ihm anvertraute irdische Volk an erste Stelle vorrücken will, mit militärischen Mitteln. Kämpfen die miteinander? Gab es einen Engelfürsten vom Weltreich der Meder und Perser? Gab es einen Engelfürsten vom neu aufkommenden Weltreich der Griechen? Gab es das? Haben die miteinander gekämpft? Jawohl. Haben die beide den Sonderboten Gottes nicht durchgelassen? Den Gabriel? Aha. Gibt es solche Militärunternehmungen in der unsichtbaren Welt? Aha. Unter diesen Göttern? Wir wurden prompt belehrt in den Mittelschulen, gequält mit den griechischen Heldensagen und Göttergeschichten, nicht wahr? Aber gleich erklärt, dummes Zeug, Quatsch. Nicht? Der Fall erledigt. Nein, nicht dummes Zeug, Quatsch. Waren die Griechen blöd, ja, etwa? Alles andere als das. Die wussten noch um diese Dinge. Bitte zurück hierher. Warum ist das nötig, das zu erkennen? Warum dieser Pfeil und dieser Pfeil? Ich darf es gleich jetzt sagen. Michael ist der Engelfürst, der Erzengel, und ist unter den Erzengeln einer der Ersten. Wenn Michael einer der Ersten ist, ist er dann der Einzige. Dann gibt es mehrere Erste. Und wenn es mehrere Erste gibt unter den Erzengeln, dann gibt es noch mehr Nicht-Erste, nicht? Sonst gibt es keine Erste. Also was steht alles in einem Wort in unserer Bibel? Einer der Ersten, der für die Söhne deines Volkes Israel kämpft, von Gott, verantwortlicher Chef in der unsichtbaren Welt, verfügt mit seinen Riesenheeren von Engeln unter Könige, Thronen, Gewalten unter ihm, ja, zum Schutze Israel. Nur noch schnell, da wir wissen, dass dieser Michael mit seinen Engeln fähig ist in nächster Zeit, den Satan und seine Engel aus dem Himmel auf die Erde zu werfen. Und dieser Engelfürst, dieser Erzengel, ist der Schutzpatron von Israel. Müssen wir dann Angst haben um das arme Israel hier auf der Erde? Absolut nicht. Gewaltige Dinge werden da kommen, können über Nacht da sein. Also, jetzt darf ich gleich sagen, was Michael für die Söhne Abrahams über Sarah Isaac ist. Ist Allah unter den Göttern, unter den Engelfürsten von Gott bestimmt, er ist ein Sohn Abrahams. Wenn auch über die ägyptische Magd Hagar, Ismael. Möge Ismael vor dir leben. Allah ist nicht ein Fantasiegebilde eines Mohammedan oder eines arabischen Scheiks namens Mohammed, sondern ist ein Engelfürst, den Gott als Schutzpatron oder als Fürst in der unsichtbaren Welt, ihm ist die Vollmacht gegeben, dass die Verantwortung über die Nachkommen Abrahams, über Ismael. Haben wir jetzt vielleicht eine Antwort, worin liegt die eigentümliche Tatsache, dass die gesamte mohammedanische Welt jetzt nach etwa anderthalb Jahrtausenden etwa zwei Drittel der Menschheit umfasst, in einer Vehemenz und in einer Entschluss- und Opferbereitschaft, wo wir uns Christen gleich schämen können. Eine solche Kraft. Wenn da nur so ein arabischer Scheik da gestanden wäre und weiter nichts, dann wäre das total unmöglich. Aber wenn das so ist, ist dann so etwas möglich. Aha. Aha. Hagar Ismael. Sarah Isaac. Ismael nach dem Fleische zur Knechtschaft von der Hagar, der Magd geboren, Ismael. Isaac von der Herrin, Sarah, als Sohn der Verheißung Gottes, aus dem Schoße Sarahs Zeugung Abraham, Isaac. Jetzt ist Ismael da, Isaac da. Beides jetzt Halbbrüder, Halbbrüder. Also das Eigenartige heute Tatsache ist, die Araberwelt und hinter ihr der ganze Islam, ne? Araber sind Halbbrüder der Söhne Israels. Und das war zur Zeit des US-Präsidenten Carter der Punkt, Angelpunkt, wo er den ägyptischen Präsidenten Sadat gepackt hat. In einem persönlichen Brief, Herr Präsident, ihr Araber seid doch Halbbrüder der Israel. Ihr habt ja beide Abraham zum Vater, könnt doch nicht vernünftig sein. Und das hat bei Sadat gezündet. Zum Glück. Oh. Da hat man verschiedene Urteile von, besonders von frommer Seite, gegen Sadat und den US-Präsidenten für nötig gefunden. Hat Israel gewarnt? Nein. Nur schnell, was sagt Jesus unter anderem bei Bergpredigt? Nicht nur selig sind die Friedfertigen, sondern selig sind die Friedenstiften. War es Präsident Carter gegeben, Frieden zu stiften, zwischen nicht irgendwie wie zwei Halbbrüdern, sondern zwischen zwei Halbbrüdern von dem Format? Israel und Ismael. Ist das etwas? Und wer hat den Friedensantrag unter eigener Lebensgefahr in Israel gestellt? Der Araber, der Sohn der Hagar, begab sich, ich spreche jetzt bildlich, in die Höhle des Löwen, die Regierung, den Regierungspalast Israels. Wie begannen seine Worte? Ich grüße euch mit dem Frieden Abrahams, unseres Vaters. Da war der Bann gebrochen. Der Schrecken war da. Nichts mehr zu machen. Schon das Gesetz sagt zu Israel, wenn ihr wieder eine Stadt gegen einen Feind Krieg führen wollt, dann sollt ihr jener Stadt zuerst Frieden anbieten. So sagt schon das Gesetz. Israel ist tatsächlich immer bereit und bietet immer Frieden an. Stimmt's? Man soll sie nur in Ruhe lassen. Aber dass jetzt ein Sohn Ismaels namens Sadrak, ägyptischer Präsident, ne, kommt, nicht die Juden kommen nach Kairo, sondern der Mohammedaner kommt nach Jerusalem und bietet Frieden an. Gewaltige Dinge. So. Die Nachkommen Ismaels sind heute die Araber, dem Fleisch nach. Die Nachkommen Isaaks sind Jakob, Israel. Die Schrift beschreibt die ganze Nachkommenschaft und der Zeit nach bis heute, sowohl in Israel als in Ismael. Aber die Mittellinie, da haben wir beides, was wir heute früh gehört haben. Wir, die Gemeinde des Leibes des Christus, die alles dem Fall Israels zu verdanken haben, ja, durch die Gnade Gottes natürlich, die verborgene Weisheit Gottes Israels zu verdanken haben, wir sind als Auserwählte der Barmherzigkeit Gottes, Glieder am Leibe des Christus, im Mittelweg Gottes, bis hin zur Vollendung. Wir sollen weder abweichen zur Rechten auf die Seite, noch zur Linken auf die Seite. Weder unter das Gesetz Israel vom Sinai, noch da links, von der Seite inspiriert. Die Mitte ist Golgatha. Jetzt fahren wir weiter und betrachten, repetieren, erstens, auch Ismael habe ich reichlich gesegnet. Ganz bestimmte Verheißungen liegen vor. Auch Jakob und Isaak haben die Verheißung von reichen Segnungen. Von Abraham. Von Abraham hier der Segen Gottes. Von Abraham hier der Segen Gottes. Israel, Jakob hat 12 Söhne und Ismael hat auch 12 Söhne.
Fortgang auf Kassette 2.
Ist das zum Verwechseln? Verheißungen, Segensverheißungen, ja, zum Verwechseln. Ist es gut, wenn wir das heute zur Kenntnis nehmen? Als Gottesordnung. Für uns war das immer rück und das rück. Herrlich, nicht? Falsch.
etwas Wunderbares jetzt.
Als mitten in dem ganzen Geschehen eine Darstellung, natürlich wieder nur für Augen, die der Geist Gottes geöffnet hat beim Lesen der Schrift, ein Geschehen von einem prophetisch-symbolischen Inhalt in die herrlichste Zukunft, ohne Gleichen. Abraham stirbt. Was geschieht? Ismael und Isaak kommen zusammen, um gemeinsam ihren Vater Abraham zu begraben. Ist das eine Anschauung für den gesamten Kosmos, für Engel und Menschen? Was heißt das? Was heißt das, wenn Abraham gestorben ist, dann ist der Vater der Höhe gestorben? Was heißt das, wenn Abraham gestorben ist, dann ist der Vater der vielen gestorben? Abraham ist ein Modell für Gott, Vater der Höhe, über allen Himmel, die Unendlichkeit beherrschend und bewohnend. Abraham, im zweiten Teil seines Lebens, ein Modell für Gott der Menge, der vielen. Und der ist auch gestorben. Der ist jetzt auch gestorben. Hör aus und stelle dann eine Frage, die dann schon beantwortet ist. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selber. Erstes Wort. Zweites Wort, der Sohn tut nichts. Er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Ich wiederhole, Abraham stellt Gott als Vater der Höhe dar. Abraham stellt Gott als Vater der vielen dar. Die Frage lautet nun, Abraham ist gestorben. Er ist nur Modell. Ist dann Gott, der Vater der Höhe und aller, auch gestorben? Langsam mit der Antwort. Denkt an die zwei Worte, die ich ausgesprochen habe. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Wo und wann geschah die Versöhnung? Golgatha. Gott war in Christo. Der Sohn tut wie viel oder was? Wenn der Vater es vorher nicht getan hat, wenn er den Vater nicht gesehen hat, dass der Vater das tut, nichts. Das Allerheiligste Geschehen, das auch wir Gläubigen schwer verstehen können, das hat der Sohn schon längst vor Grundlegung der Welt seinen Vater geistlicherweise tun sehen. Dass er bereit war, der Vater, oder nicht nur bereit war, sondern sich für die programmierte Schöpfung schon völlig zur Verfügung gestellt hat und für sie gestorben ist, geistlicherweise. Das sah der Sohn den Vater tun. Was gilt es jetzt für uns zu tun?
jede Festung genannt, vernunftlos zu zerstören und jeden Gedanken, der sich gegen solche Gotteserkenntnis erhebt, sofort gefangen zu machen unter den Gehorsam des Christus. Kann jetzt jemand denken, ja Bruder Muhl, aber Jesus hat doch am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was hat er nicht gesagt? Hat er etwa gesagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Hat er das gesagt? Aha. Als Vater war er, der Vater der Höhe und der Höhe, war er in Christo am Kreuz. Ist das passend für Karfreitag und Ostern? Haben wir die Verheißung, einen Geist bekommen zu haben, der auch die Tiefen der Gottheit erforscht? Haben wir das? Wir sind daran. Die beiden Gegner, dem Fleische nach, der ist Feind von dem, von Isaak. Der verfolgt den Isaak. Der Isaak nie den Ismael. Nur immer von der Seite kommt die Feindschaft. Jetzt ist ihr gemeinsamer Vater gestorben. Die beiden Gegner. Was passiert jetzt? Kommen nicht nur zusammen, sondern begraben gemeinsam ihren gemeinsamen Vater. Was heißt das? Der Tod ihres Vaters führt sie zusammen. Ist das eine Versöhnung? Ist das ein Modell, eine Modellvorführung? Für was? Weil der wirkliche Vater in Christo gestorben ist, ist die Versöhnung zwischen jeder Trennung und jeder Feindschaft und aller Verfolgung. Nicht nur aufgehoben, sondern die Versöhnung, der Grund zur Versöhnung gelegt und die Verheißungen an beide Söhne Abrahams sind gleich Testamenten, die erst wann rechtsgültig werden, wenn der die Verheißungen oder die Bestimmungen des Testamentes aufgestellt hat, erst wenn der gestorben ist. Und diese Testamentbestimmungen hat ja Gott gegeben. Ich bitte, wenn wir solche Aussprüche hören dürfen, dass wir uns entsprechend, was ich gestern Abend schon darum bat, so gut oder schlecht wie wir es können, in die allerheiligste Gegenwart unseres Herrn zurückziehen. Und dann ganz so stille werden, wie wir ja mit Christus begraben worden sind. Und dann können wir staunen lernen, anbeten lernen. Was hier geschehen ist, eine Gottesdarstellung, wo der Glaube, das Lachen der Verheißung, alles Unmögliche nicht nur möglich sieht, sondern schon in nicht zu übertreffender Herrlichkeit vollzogen sieht. Aber wir sind ja erst hier angekommen. Emil, hast du dann auf die Uhr geguckt?
Bis 9:10 Uhr.
Söhne, 12 Söhne, Verheißungen, Verheißungen. Jetzt eine weitere große Linie. in der Zeitspanne von Abraham über Isaac und Jakob, Israel, bis auf Jesus Christus, lässt Gott die Söhne Ismaels ihre eigenen Wege gehen. Hat er sie dahingegeben. Beschäftigt sich sozusagen nur noch mit den Nachkommen Isaaks, Jakobs. Der erstgeborene Jakobs nach dem Fleisch war Ruben, siehe ein Sohn. Der erstgeborene Ismaels war Nebajot, ein gewaltiger Fürst der damaligen Zeit, weltgeschichtlich bekannt. Nebajot. Und dann ein zweiter Name unter den 12 Söhnen Ismaels, Kedar. Kedar. Alles jetzt Araber. Es sind rund 2000 Jahre, hat Gott die Söhne Ismaels, ihr seht hier grün, bis auf Jesus, ihr seht hier rot, das heißt beiseite gesetzt. Stoße die Magd und ihren Sohn aus. 2000 Jahre lang, zwei Gottestage lang. Wurde vollzogen. Gott befasst sich in seiner Langmut mit Israel. Der verheißene Messias, Jesus Christus, erscheint. Ausgerechnet die Söhne der Verheißung nach dem Fleisch töten ihren von Gott geschenkten und bestimmten Messias ans Fluchholz. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Gesetz vom Sinai. Das ist das Jerusalem, das drunten ist, hier, Mose, das Gesetz, Sinai. Ja. Was Paulus mit diesem Vorgang hier, Modellvorgang hier, ist das Geschehen hier. Erschütternde Dinge. Der Messias ist verworfen, das Werk Gottes auf Golgatha vollbracht, hier Grundlegung der Schöpfung. Hier Grundlegung einer neuen bleibenden Schöpfung. Golgatha. Neue Himmel und neue Erde. Diese großen Trennungsstriche, Übergänge. Jetzt hat Gott sein Volk Israel beiseite gesetzt, unter alle Nationen zerstreut. Bis heute, auch rund 2000 Jahre. 500 Jahre nach Golgatha, 600, wählt Gott aus den Söhnen Ismaels jetzt einen aus. Gott sagt, wenn ihr, Söhne der Verheißung, den euch geschenkten Messias, tötet, beseitigt, ans Fluchholz hängt, dann bin ich ja frei, mit ihm zu machen, was ich will. Und da ich den gemeinsamen, eurem gemeinsamen Vater Abraham zum Verwechseln gleiche Verheißungen gegeben habe, bin ich etwa gar nicht in Verlegenheit, wenn ihr total versagt und zu Fall kommt durch die Verwerfung Jesu. Ich habe noch andere Nachkommen Abrahams, stimmt's? So bleibt Gott den Verheißungen Abrahams getreu. Ne? Auch er wird ein Segen sein und gesegnet sein und viele Nachkommen haben. Ne? Jetzt wählt Gott einen Sohn Ismaels aus, Mohammed. Mohammed schreibt den Koran. Unter den Arabern, Nachkommen Ismael. Unter Israel schreibt Mose das Gesetz vom Sinai. Wir werden immer belehrt, der Koran, die Gesetzgebung des Mohammed, sei eine unbarmherzige Sache. Sind wir auch schon so belehrt worden. Und vergessen was? Dass Paulus schreibt, das Gesetz, das den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt. Sind wir wieder gleich weit? Ja. Sind das Dinge? Ja. Ich muss immer für euch Ja sagen. Dann sage ich dann mal Nein. Und wie wir uns haben belehren lassen dürfen in diesen vergangenen Stunden, was Golgatha bedeutet. Golgatha bedeutet unter anderem nichts Geringeres als Ende jeden Anspruches von Geschöpfen Gott gegenüber. Und alle schuldig geworden. Sei es durch Sünde, Gesetzlosigkeit oder das etwas, Ungehorsam oder auch durch Irrtum. Wir wissen, was da gemeint ist.
Das nimmt dir nur wenige ab.
Das nehmen mir nur wenige ab. Naja, die wenigen hier, das genügt mir. Da. Hat Gott unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt? Jawohl. Hat er damit dem Gesetz Recht gegeben?
Ja.
Jawohl. Hat er die unbarmherzigen Verfügungen des Gesetzes bestätigt dadurch? Jawohl. Er ließ unseren alten Menschen mit Christus, dem Gekreuzigten, sterben. Hat er dem Gesetz nochmal Recht gegeben? Und begraben und mit Steinen bedecken. Oder begraben. Ja. Unser alter Mensch wurde von Gott begraben. Und in dem versiegelten Grab, wer hat denn die Versiegelung beschlossen? Wer hat den Antrag gestellt? Die Juden. Und was sagt Jesus eines Tages zu den Juden, als sie sagen, du Jesus, deinen Vater kennen wir, aber unser Vater ist Abraham. Was sagt Jesus? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Aha. Ist das auch ein Wort? Wer war der Inspirator zur Versiegelung des Grabes Jesu? Von wem waren sie inspiriert? Ja, vom Satan. Und das erste Wort vom König von Tyrus, Modell für Satan in seiner Herrlichkeit, heißt im Hebräischen, bitte nachschlagen in der Fußnote in der Elberfelder, der du die Vollendung versiegelt hast. Hat Jesus gerufen, es ist vollbracht? Und das hat er versiegelt. Hier buchstäblich. Ne? Sind das Zusammenhänge? Du kannst sonst laut sprechen. Sag mal, ja. Deshalb stelle ich Fragen. Und dann sollte die ganze Gemeinde rufen, ja, Amen, Halleluja. Das wäre normal. Nicht? Sonst sind wir Eisheilige, die jetzt dann kommen. Nicht wahr? Da nun unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt, gestorben ist, begraben ist, was hat der gegen Gott noch für Ansprüche zu melden? Keiner. Und die heiligen Engel der Gesetzgebung hat er überführt von ihrer universalen Torheit. Was haben die noch zu melden? Sich zu schämen. Und ein jeder auf seine Weise hat Gott einmal im Sinn, jeden Mund zu verstopfen. Also was für Ansprüche lässt er dann noch gelten? Stimmt es also, Golgatha bildet den Abschluss von jedem Anspruch? Ja. Auch jeder Anspruch und jede Forderung des Gesetzes? Ja, ja. Ja, Amen, Halleluja. Ja, was das bedeutet? Und das Wunderbare. Wenn ihr den nicht wollten, verwerft, dann ist das Land, das ich euren Vater Abraham verheißen habe, bin ich gar nicht verlegen. Heute, ich habe noch andere Söhne Abrahams. Und wenn es auch nach dem Fleisch ist. Sind noch Söhne Abrahams, bitte? Denen habe ich Verheißungen gegeben, zum Verwechseln mit euch gemacht. Also
Und wie ich denen einen Propheten gegeben habe, namens Mose, mit dem Gesetz vom Sinai, so habe ich denen einen Propheten gegeben, namens Mohammed, mit seinem Koran. Und beide sind Gesetzgebungen ohne Barmherzigkeit. Zum Verwechseln gleich. Könnt ihr mich jetzt verstehen, vielleicht, dass ich den Apostel ein wenig zu Paulus zu verstehen beginne und ernst nehmen darf, wenn er schreibt, wenn er solche Gottesworte, Aussprüche Gottes, zu bezeugen und niederzuschreiben hat, dass er dann wie auftritt vor die Versammlung, die er bedient, mit großer Furcht und vielen Zittern. Begreifen wir ihn. Nun, die so geführt, irdisch, und die so geführt, das ist Israel 2000 Jahre auf die Seite gesetzt, an ihre Stelle, den anderen Söhne Abrahams. Und das, was hier dargestellt ist, ist ein Geheimnis, ist Golgatha ein Geheimnis. Den weisen Griechen eine Torheit und den frommen Juden ein Ärgernis. Ne? Uns aber ist Golgatha der Schlüssel, der Tresorschlüssel für das Verständnis der Tiefen Gottes. Der Geheimnisse Gottes. Der zweimal verborgenen Weisheit Gottes. Das Geheimnis des Leibes des Christus beginnt genau mit Golgatha. Wo im Moment, wo jeder Anspruch von allen Geschöpfen aufhört, null ist, beginnt unser Geheimnis zu laufen. Ja, warum? Selbstverständlich. Weil Gott unser aller alten Menschen mit ihm gekreuzigt hat. Da beginnt das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Die verstehen das nicht und ärgern sich daran, und die verstehen das sowieso nicht und ärgern sich daran. Bis das Jahr 1948 erscheint. Ah. Da hört der rote Strich auf und das Rot beginnt wieder hier. Und jetzt laufen die Dinge 3, 4, 5, höchstens Jahrzehnte gleichzeitig, seit 48. 48 plus 50, um es rund zu nehmen, eine Halbjahrperiode, 98. Und das Jahr 2000 ist dieser Fall abgeklärt. Ich habe hier noch Notiz, Dritter Weltkrieg, Fragezeichen. Wäre das denkbar?
Ja.
Aha, danke, Walter. Das ist nicht nur denkbar, das ist nicht nur denkbar, sondern unsere ganze globale Weltpresse, Radio, Fernsehen, berichten diese drei Dinge täglich, stündlich, fast nicht mehr anderes als wenn ein dritter Weltkrieg losbrechen würde. Was wäre das, wie wäre es das, und. Alle sagen, wir rüsten, um den Frieden zu sichern. Und was sagt die Schrift? Das Pferd, die PS, werden gerüstet zum Krieg. Wer hat jetzt recht? Die Industrien und die Völker, die zum Kriege rüsten? Und verkündigen, um den Frieden zu sichern, oder hat das Wort Gottes wieder recht? Gab es einen Ersten Weltkrieg? Was geschah, als der vorbei war oder zu Ende kam? Da zogen die Engländer das christliche, ihr versteht mich, Militär in Jerusalem ein, und entzogen dem Islam zum ersten Mal militärisch ihre zweiteiligste Stadt, die Engländer. War das etwas? Punkt der Staat Israel. 20 Jahre vorher, 1897, fand in Basel der erste Zionistenkongress statt. 20 Jahre später antwortet Gott, nachdem er einen ersten Weltkrieg genehmigt hat. Jesus nennt Weltkriege Geburtswehen unter den Nationen. Dass die Engländer dieses damals noch vorhandene Weltreich christlicher Prägung militärisch in Jerusalem einzieht und dem Islam diese zweiteiligste Stadt militärisch entzieht und entsprechend die Macht hat im ersten Völkerbund in Genf nach dem Ersten Weltkrieg. Die sogenannte Balfour-Deklaration erscheint, ihr Engländer, christliches Weltreich, militärisch in Jerusalem eingezogen, bitte schafft den Juden einen nationalen Staat. Zu treuen Händen dem damaligen christlichen Weltreich der Engländer übergeben. Was haben die damit gemacht? Total versagt. Eine Wehenpause lässt Gott einsetzen, dann kommt ein zweiter Wehenanfall, Geburtswehenanfall, sagt die Schrift, zweiter Weltkrieg. Was ist da passiert am Ende? Nicht nur Völkerbund im kleinen, der kleinen Schweiz in Genf, sondern jetzt Weltstadt New York, UNO-Versammlung aller Nationen der ganzen Erde, sagen so, ihr Engländer nach der Hitlerzeit, aber jetzt schleunigst den Juden den Staat geschaffen in ihrem Land. Was machen die Engländer zu dieser ehrenwerten Treuhänderschaft mit der? Anstatt dafür zu sorgen, sorgen sie dafür, dass die flüchtenden Juden mit ihren Schiffen nicht landen können in Israel. Stimmt's? Müssen wir uns verwundern, dass heute das ehemalige englische Weltreich, das Commonwealth, einen Trümmerhaufen darstellt. Belastung aller Nationen. Müssen wir uns wundern. Adolf Hitler hatte beschlossen in seinem Herzen, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr. Was sagt die Schrift? Dass Gott die Zahl der Söhne, die Grenzen und die Wohnsitze der Nationen bestimmt hat nach der Zahl der Söhne Israels, die innerhalb ihrer Grenzen Unterschlupf finden.
Bitte Kassette wenden.
Wenn ein Führer eines Volkes in seinem Herzen beschlossen hat, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr, muss er sich wundern, dass er über Nacht keine Grenzen mehr hat. Muss er sich wundern. Na natürlich, weil er die Schrift nicht kennt. Ne? Aber wir müssen uns nicht wundern. Das heißt jetzt nur an zwei globalen, gewaltigen Fällen dargestellt, oder? Ja. Wer heute gegen Israel antritt oder nur sinnt, kommt um. Seit 1948.
Hesekiel 28 ab Vers 20.
Bitte?
Hesekiel 28 ab Vers 20.
Hesekiel 28 ab Vers 20.
Und sie werden keinen Schmerz in der Stadt von mir sein. Die um dich herum.
Er hat jetzt eine Bibelstelle angeführt. Prächtig für mich, warum? Weil ich eben sagen wollte, dass die ganze Schrift, unsere Heilige Schrift, Altes und Neues Testament, wimmeln von solchen Aussagen. Ich komme nicht mehr nach. Ich lese da, schon wieder. Bis jetzt haben wir die Schrift gar nicht lesen können, weil die Zeit noch nicht da war, dass Gott die Dinge, die sind alle geschrieben, aber versiegelt und verschlossen dem Verständnis. sogar noch unseren. So. Aber jetzt sind die Dinge so nahe herangekommen, das Ende dieses Zeitalters hat begonnen mit 1948. Und wenn ein dritter Weltkrieg käme, losbrechen würde, deshalb habe ich das erwähnt, dann dürfen wir wissen, der geht erstens ganz kurz, und da sagt die Schrift, im Osten, in dem Doppelreich, wie damals der Meder und Perser, ist keine Kraft, wenn der vom Westen neue hochkommt. Dann kommt der Westen, USA, zur Weltherrschaft. Das einzige Waffenbrüderchen auf ihrer Seite ist Israel. So steht geschrieben. Dann ist ja klar, dieser dritte Weltkrieg geht sehr kurz, aber nur wieder um Israels Willen. Wenn der vorbei ist, kommt eine Zeit eines Weltfriedens. Der wird einfach bestimmt befohlen von USA. Niemand kann da was dagegen tun, weil Gott hier das letzte Weltreich im äußeren Ende der Erde, nicht? Babel im Osten, Persien westlicher, Griechenland westlicher, Rom westlicher, England westlicher, bleibt nur noch USA. Haupt bis zu den Füßen. Jetzt wissen wir, wo die Füße zu suchen sind, wo die Vermischung stattfindet und dann die endzeitlichen Ereignisse erfolgen. In Kürze. Die Menschheit wird nach dem dritten Weltkrieg nicht untergegangen sein, sondern ein Weltfriedensreich erleben, zum Verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich, zugunsten des jetzigen Staates Israel. Die haben noch von Gott Verheißungen zu gut, vor der großen Drangsal. Verheißungen, die zum Verwechseln sind mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. So wird es kommen. Wir sehen erster Tagesbefehl. Die ganze Kriegsindustrie auf der ganzen Erde wird umgeschalten auf Friedensindustrie. Wer das erwünscht? Sehr. Wird geschehen. Was kann dann ein Prophet aufstehen, sogar ein christlicher, und was sagen? Radio, Fernsehen. Jetzt ist erfüllt, was geschrieben steht. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und was noch? Und das Ersehnte aller Nationen ist gekommen und der Messias ist schon da. Gibt es so einen, der sich als Christus erklärt, der Wahrhaftige? Liebe Geschwister, der lebt heute schon. Und seine Verfügungen, die sind schon auf dem ganzen Erdenrund in mathematischer, geometrischer, literarischer, sichtbarer Realität vorhanden. Wisst ihr, was ich meine? Schwarz-weiße Strichlein und ein paar Zahlen darunter. Jedes Lebensmittel und jeder Gebrauchsgegenstand ist schon auf dem ganzen Erdenrund mathematisch und zeichnerisch festgelegt. Da wer bestimmt denn irgendwo, was ein so ein 100 Gramm Butter für eine Marke bekommt, welche Strichzahl und welche Zahl? Wer bestimmt denn das? Und alle Geschäftsleute hat er schon, weil die Sache jetzt den Geschäftsbetrieb wunderbar vereinfacht. Er kann noch ein paar entlassen. Ne? Das funktioniert alles nur so mit dem Stift über die Strichlein. Dann ist schon die Buchhaltung vollzogen, die Neubestellung ist auch schon vollzogen. Nicht wahr? Was fehlt noch? Dass nicht nur alle Lebensmittel und Gebrauchsartikel so registriert sind, programmiert sind, datiert sind. Was fehlt noch? Dass jeder Mensch noch genauso registriert ist. Aber jetzt darf ich auch etwas Tröstendes sagen. Solange wir hier sind, gibt es das noch nicht. Gibt es das noch nicht. Aber wir sind nicht mehr lange hier.
Montagmittag.
Was? Mich freut die allgemeine Heiterkeit. Als Kinder der Verheißung, Söhne Isaaks des Lachens. Alles würdig. Was hat er gesagt? Ich habe gesagt, wir sind nicht mehr lange hier. Da sagt er bis Montag, mehr Nachmittag. Ich wünschte, er sei ein Prophet der Propheten.
Ja. Halleluja!
Ja, wir wären schon oben. Ne? Gar nicht ausgeschlossen. Ja, also der da, von dem reden wir jetzt gar nicht. Ne? Der Montag Nachmittag wäre.
Ich habe nichts.
Ja. Also bitte keine Angst vor einem dritten Weltkrieg. Ja, wird schrecklich sein, klar. Aber da, um dieser Verheißungen willen. Ja. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Noch schnell, ganz reale Dinge. Was gab dem ersten Weltkrieg die Wendung, dass der Westen zum Sieg kam? Der Eintritt der USA. Was gab dem Zweiten Weltkrieg die Wendung, dass der Westen wieder zum Sieg kam? USA. Habt ihr gewisse Gerüchte gehört, dass von den USA her so Stimmen laut wurden? Schade, dass wir nicht schon beim Zweiten Weltkrieg ganze Arbeit gemacht haben. Versteht ihr, was die meinen? Sollte es ein drittes Mal möglich sein, dann würden wir aber ganze Arbeit machen. Wie geschrieben steht, der Osten wird vom Westen überrannt und zwar ohne die Erde zu berühren, steht geschrieben. Ist das heute möglich? Bitte nicht nur möglich im Lufthimmel, sondern möglich in der Stratosphäre. Stimmt's? Stimmt's? Ist das ohne die Erde zu berühren? Hat die alte Bibel doch recht gesehen? Brauchen wir uns zu fürchten vor irgendetwas? Wir hätten uns nur zu fürchten, wenn diese Dinge nicht so wären, wie sie sind und wie sie jetzt dann kommen. Warum? Denn dann würde die Bibel nicht stimmen. Aber das Wunderbare jetzt, da die zwei da. Nicht nur hat der gegenwärtige Staat Israel wieder angenommen, wunderbare Verheißungen, die den Höhepunkt erreichen in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche, die in den 90er Jahren laufen wird. Wie wird denn Israel genannt hier? Die Zierde der Nationen, ein hebräischer Ausdruck, der das Maximum von Schönheit und Herrlichkeit und Gottes Wonne. Nein. Steht so geschrieben. Wo? Etwa 5-mal in Daniel 11 oder 7-mal ist Israel zum Land der Zierde geworden, bevor die große Drangsal, die zweiten 3,5 Jahre laufen. Da ist so etwas möglich, dass, wie geschrieben steht, dass die Grenzen Israels jetzt dann noch bis an den Euphrat gehen. Und die Gebiete zwischen Israel und dem Euphrat, Wüsten- und Steppengebiete, in Fruchtgefilde verwandelt werden, solange die gegenwärtigen politischen und militärischen Kräfte vorhanden sind. Unmöglich. So wie die heute die Kräfteverhältnisse stehen. Nicht nur gibt Gott hier nach einem dritten Weltkrieg, wie ich sehe, denn Menschen ein Friedenszeitalter unter amerikanischer Führung, welche Israel, dem Volke Israel, alles gibt, was sie noch an Verheißungen von Gott zu gut haben, vor der großen Drangsal. Grenzen bis an den Euphrat, Steppengebiete umgeschalten auf Getreidefelder und so weiter. Also Gott sorgt dafür, auf diese Weise, für genügend Wohnraum und genügend Nahrung. Und dann kann das Wort erfüllt werden, Hesekiel 39, und ich werde keinen einzigen der Söhne Israels mehr unter den Nationen zurücklassen. Noch vor der großen Drangsal. Die einen, die Geldjuden, dem Antichristen verfallenen Juden, halten es vor lauter Frömmigkeit, Christus Erkenntnis hier, weil er Mose und Elia hier, zwei Zeugen, Jesus ihnen als den Messias bezeugen, halten die das nicht aus. Und per Luftfracht werden sie in die Ebene Sinia verfrachtet, Sacharja 5, glaube ich, ne? Ja, das Weib in Eva, ne? Um ihr dort ihre Städte zu bauen, das dritte Babel. So. Und so ist in Israel sind nur noch Christusgläubige Israel, das Weib, die 144.000, der männliche Sohn, die beiden Zeugen und die übrigen ihres Samens, alles positiv, Christusgläubige Körperschaften. Und das macht Gott jetzt hier. Auch in diesen, ich habe hier das Stichwort fette Jahre nach einem dritten Weltkrieg, so sagt die Schrift. Er wird einen Eintreiber durch die Lande, die Nationen senden, durch die fettesten Gegenden kommt und dann Gold und Silber einzieht. Also ein Reichtum kommt Israel noch zugute. Und was kommt auch noch? Wer von uns hat schon da von einem christusgläubigen Israeliten, Juden, das Stichwort zweiter Exodus gehört? Aha. Das ist nämlich eine biblische Prophetie. Und ich werde zum zweiten Mal meine Hand ausstrecken und die Söhne Israels sammeln von allen Enden der Erde her. Zum zweiten Mal. Ja. Ich sehe es so. Nach einem dritten Weltkrieg. Ja, bitte. Und dann, was steht dann geschrieben? Dann werden meine Kinder, die Söhne Israels, auf Kamelen, auf Sänften und auf dem Schoß und auf dem Busen getragen werden. Warum? Weil alle Nationen erlebt haben, wie der Gott Israel, sein Volk Israel, aus den hoffnungslosesten, verzweifelten Situationen herrlich gerettet hat und sie nicht mehr anders können als kapitulieren. Der Gott, der einzig Wahrhaftige, ist tatsächlich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und vergisst er die? Ich habe hier nur eine Bibelstelle, also nur ein Wort, in Jesaja 60, Vers 7. Und dann werden die Kinder Kedar kommen mit Kamelen und Rindern und Schafen, um sie als wohlgefällige Opfer auf dem Altar Jehovas darzubringen und dem Gott Israel die Ehre geben. So, Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.
Vor